Deutschlandfunk Kultur. Die Lesart. Wir präsentieren den Preis der Leipziger Buchmesse 2020. Ihr Gastgeber ist Joachim Scholl.
Und ein herzliches Willkommen zu dieser außergewöhnlichen Stunde mit dem literarischen Ereignis des Frühjahrs in Deutschland, der Bekanntgabe der Preise der Leipziger Buchmesse. In diesem Jahr aus bekanntem Grund leider nicht auf der Messe in Leipzig, aber als langjähriger Medienpartner der Buchmesse haben wir exklusiv die Ehre, die Preisträgerinnen und Preisträger bekannt zu geben. Im Studio begrüße ich aus der Jury unsere Lesart-Kollegin Wiebke Promka. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ebenfalls bei uns ist Juror Tobias Lehmkohl. Hallo.
Guten Morgen.
Und angeführt wird die Runde vom Vorsitzenden der Jury, Jens Biske. Willkommen.
Guten Morgen.
Die Lesart im Deutschlandfunk Kultur, jetzt exklusiv mit dem Preis der Leipziger Buchmesse. Und wir stimmen uns ein mit einem kurzen Grußwort aus Leipzig vom Direktor der Buchmesse, Oliver Zille.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Lesart bei Deutschlandfunk Kultur. Als Direktor der Buchmesse sende ich Ihnen heute die besten Grüße aus Leipzig. Die Leipziger Buchmesse und ihr Preis leben natürlich, auch wenn wir wirklich schweren Herzens die Buchmesse 2020 absagen mussten, aus Sorge um Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste. Ich sage an dieser Stelle Deutschlandfunk Kultur ganz, ganz herzlich Danke für die pragmatische, kollegiale Hilfe, in dieser Situation die Preisverkündung ins Radio zu verlegen. Hier in Leipzig sind wir mit Kopf und Herz aber weiter bei den Autorinnen und Autoren, Übersetzerinnen und Übersetzern, die ja auf unserer Messe ihre neuen Bücher vorstellen wollten. Und ganz besonders natürlich bei den Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse. Ich lege Ihnen die 15 für den Preis Nominierten ans Herz. Und jetzt bin ich mit meinem ganzen Team und mit Ihnen gespannt, wen unsere verehrte Jury zu Preisträgern 2020 gekürt hat.
Ein Dank,
Oliver Zille.
Ein Dank nach Leipzig von uns und jetzt im Deutschlandfunk Kultur der Preis der Leipziger Buchmesse. In drei Kategorien. Alle Nominierten erhalten jeweils 1.000 Euro. Der Gewinner, die Gewinnerin 15.000 Euro Preisgeld. Drei noch verschlossene Umschläge haben Sie, Jens Biske, Juryvorsitzender, mitgebracht. Wir beginnen mit der besten Übersetzung und diese Autorinnen und Autoren standen zur Wahl.
Der Preis der Leipziger Buchmesse 2020.
Der Dichter genießt jenes unvergleichliche Privileg, dass er nach Lust und Laune er selbst und jemand anderes sein kann.
Dass die Wahrheit gefährdet ist, dass die Vernunft gefährdet ist, muss man nicht mehr erklären. Das ist sowas von klar. Es wird gelungen, dass sich die Balken biegen.
Naja, das prickelt natürlich. Man kann sich vorher immer alles Mögliche vornehmen, das sportiv zu sehen. Aber irgendwas passiert dann im Körper trotzdem. Irgendein Ausstoß von Chemie.
Die Nominierten in der Kategorie Übersetzung sind Pieke Biermann aus dem amerikanischen Englisch, Oreo von Fran Ross, Luis Ruby aus dem brasilianischen Portugiesisch, Tagtraum und Trunkenheit einer jungen Frau, sämtliche Erzählungen 1 von Clarice Lispector, Andreas Trettner aus dem Bulgarischen, Die Sanftmütigen von Angel Igov, Melanie Walz aus dem Englischen, Middlemarch, eine Studie über das Leben in der Provinz von George Eliot, Simon Werle aus dem Französischen, Der Spleen von Paris, Gedichte in Prosa sowie frühe Dichtungen von Charles Baudelaire.
Die Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung. Jens Biske, Vorsitzender der Jury, Sie haben zunächst entschieden, dass ich als Gastgeber die Ehre habe, den jeweiligen Briefumschlag zu öffnen. Dann geben Sie ihn mal her.
Ja, bitte. Wir hätten jedem der fünf einen Preis gegeben, aber einer musste gewinnen.
Ich freue mich sehr. Jetzt habe ich keinen Brieföffner dabei und das geht gar nicht so einfach mit diesem Umschlag. Krusch, krusch, die Kruschte.
Das knistert schön.
Das ist noch eingeschweißt, um Gottes Willen. Das kriegt man ja kaum auf. So. Den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Beste Übersetzung geht an Pieke Biermann für ihre Übertragung von Oreo, des Romans der amerikanischen Autorin Fran Ross, erschienen im Deutschen Taschenbuchverlag. Tobias Lehmkohl, wie begründete die Jury diese Entscheidung?
Folgendermaßen. Außen schwarz und innen weiß, so sieht nicht nur ein Oreo-Keks aus. Zwischen zwei Hauttypen und Milieuschichten verpappt ist auch Christine, die Tochter einer schwarzen Mutter und eines weißen Juden namens Schwarz. Christines Geschichte ist dabei vor allem eines kunterbunt. Zwischen Mythologie, Rassismuskritik, Slapstick und Psychoanalyse Satire changierend, brennt Fran Ross in Oreo zudem ein sprachliches Feuerwerk ab, das seinesgleichen sucht. Jüdische Ausdrücke, Gossenslang und akademisches Highbrow-Palaver stellen die Übersetzung vor enorme Herausforderungen. Pieke Biermann hat sie bravourös gelöst und das halsbrecherische Tempo dieser durch New York rasenden, rotzfrechen und oberschlauen Superfrau mit großem Erfindungsreichtum in ein Deutsch gebracht, das eine solch schrill schöne Vielgestalt auf so engem Raum selten gesehen hat.
Danke soweit. Wir kommen gleich zur nächsten Kategorie. Bestes Sachbuch. Das sind die Kandidaten und Kandidaten.
Der Preis der Leipziger Buchmesse 2020.
Ja, das Jahr 1989 läuft wie eine klassische Tragödie. Also es hat eine sehr klare Struktur. Das Jahr 1990 dagegen ist viel schwerer erinnerbar.
Das ist, glaube ich, der Moment, wo einem deutlich werden kann, dass auch die eigenen Gefühle sehr stark von heutigen Vorstellungen beeinflusst sind.
Also keine Überzeugung zu haben, ist für eine diplomatische Karriere, glaube ich, gar nicht so schlecht.
Also Hilma af Klint war fest davon überzeugt, dass es hinter der sichtbaren Welt noch eine andere Welt gibt, die eigentlich viel wichtiger ist.
Also ist es insofern Hardcore-Soziologie, als es mir tatsächlich darum geht, die Frage ernsthaft zu beantworten, was ich denn als Soziologe eigentlich dazu beitragen kann, die Digitalität zu verstehen.
Die Nominierten in der Kategorie Sachbuch und Essayistik sind Bettina Hitzer, Krebsfühlen, eine Emotionsgeschichte des 20. Jahrhunderts. Michael Martens, Im Brand der Welten. Armin Nasehi, Muster, Theorie der digitalen Gesellschaft. Julia Voss, Hilma af Klint, Die Menschheit in Erstaunen versetzen. Jan Wenzel, zusammen mit Anne König, Andreas Rost und anderen das Jahr 1990 freilegen.
Die Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch. Ich darf den nächsten Umschlag öffnen. Jetzt geht's schon leichter. Den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Bestes Sachbuch. Er geht an Bettina Hitzer für Krebsfühlen, eine Emotionsgeschichte des 20. Jahrhunderts, veröffentlicht im Klett-Cotta Verlag. Jens Biski, Vorsitzender der Jury, was war ausschlaggebend für dieses Buch?
Ja, herzlichen Glückwunsch an Bettina Hitzer. Mit keiner Krankheit sind wir im privaten wie im öffentlichen Umfeld so stark konfrontiert wie mit Krebs. Bettina Hitzer zeichnet die Geschichte dieser Erkrankung so umfassend nach, wie es bisher noch nicht geschehen ist. Sie schreibt dabei Gesellschaftsgeschichte, Emotionsgeschichte und Mediengeschichte zugleich. Ihr Buch beleuchtet, wie unterschiedlich im 20. Jahrhundert in Deutschland Krebs erforscht, besprochen und erlebt worden ist. Dabei zeigt die Historikerin auf, welchem gesellschaftlichen Wandel der Umgang mit der Krankheit unterlag, wie sich der Umgang mit Gefühlen veränderte. Von der Mündigwerdung des Patienten über die öffentliche Akzeptanz bis zur Erfindung der Nachsorge entsteht ein Panorama, das weit über einfache Fallgeschichten und Ratgeber hinausreicht, obwohl diese berücksichtigt werden. Mit ihrem emotionsgeschichtlichen Zugriff vertritt Bettina Hitzer einen fruchtbaren Ansatz der Geschichtswissenschaft und am Ende steht eine Entdeckung. Noch nie haben wir unsere Gefühle so stark rationalisiert wie heute in der Zeit ständiger Selbstoptimierung und permanenter Gefühlsarbeit. Aber sind diese Gefühle, diese Emotionen wirklich noch unsere?
Die Gewinnerin für die beste Übersetzung und das beste Sachbuch stehen fest. Uns im Studio haben wir schon Bilder erreicht aus Verlagen, der Dumont Verlag, Fischer und Suhrkamp. Sie machen Veranstalten Public Listening to the Radio. Die Verlagsangestellten Mitarbeiter sitzen gespannt am Radio und hören zu. Die zwei Gewinnerinnen für die Kategorien Übersetzung und Sachbuch haben wir verkündet. Nun zur dritten Kategorie Belletristik. Das sind die Autorinnen und Autoren der Wahl.
Der Preis der Leipziger Buchmesse 2020.
Ich muss immer zu sprechen. 100-mal den Satz ins Ohr sprechen, am besten laufen noch dabei.
Also ich wollte was assoziative Hakenschläge macht und trotzdem irgendwie einen Kosmos ergibt.
Und ich hatte eigentlich eine ziemlich gute Zeit damals und hatte so dieses Empfinden von vorauseilender Wehmut.
Weshalb eben auch man diesem Schulze nicht so richtig trauen kann. Also das sind zwei sehr gefährliche Figuren.
Es hat überhaupt keinen Spaß gemacht, das Buch zu schreiben.
Die Nominierten in der Kategorie Belletristik sind Verena Güntner, Power, Maren Kames, Luna Luna, Leif Rand, Allegro Pastel, Ingo Schulze, Die rechtschaffenen Mörder, Lutz Seiler, Stern 111.
Die Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik. Jetzt der dritte Umschlag. Ich darf ihn wieder öffnen. Den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Bestes belletristisches Werk erhält in diesem Jahr Lutz Seiler für den Roman Stern 111, erschienen im Surkamp Verlag. Und jetzt Wiebke Promka mit der Begründung der Jury. Bitte schön.
Herzlichen Glückwunsch, lieber Lutz Seiler. Der Stern 111 erleuchtet spektral. Legendäres Radioformat der DDR, reine Liebe für eine junge Frau, die Sternferne der Dichtkunst, genauso wie der Star, der die Eltern des Romanhelden in den Westen lockt. Dieser Roman leuchtet auf jeder Seite und das mit menschenfreundlichem Humor. Die Milchstraße wird Ziegen gemacht, in jeder schnell errichteten Mauer krabbeln die Asseln der Schwellenzeiten, unter dem Schimmel der uralten Konserven lauert rätselhafte Süße. In Lutz Seilers kunstvollem Roman wird groß und genau die Neuordnung der Dinge in einem plötzlich regellosen Raum beschrieben und das in der Verquickung von Geschichtsschreibung und Privatmärchen. Auf die Zeitläufe legt der Autor eine sinnliche Zeitschreibung, die eines werdenden Dichtern und jungen Mannes, der sich elternlos finden muss, sich auf den Weg macht in ein poetisches Dasein. Nicht zuletzt erzählt Stern 111, ohne die Geste des Wenderomans bemühen zu müssen, von sich binnen kurzem veränderndem Herzschlag der Mitte Berlins. Erst kommen die Künstler und Maurer, dann die Prostituierten, die Touristen, während die Älteren die Welt entdecken.
Dankeschön, Wiebke Promka. Die Preise sind vergeben. 7 Jurymitglieder haben entschieden. Wie war es denn in diesem Jahr, Wiebke Promka, Tobias Lehmkuhl und Jens Biski? Wie groß war die Qual der Wahl? 402 Titel insgesamt wurden eingereicht.
Eine Qual würde ich das nicht nennen. Es ist natürlich vor allen Dingen erstmal eine große Bereicherung, so viel lesen zu können innerhalb von ein paar Monaten, vor allen Dingen auch in 3 verschiedenen Kategorien. Und natürlich wird es dann irgendwann schwierig, weil ich glaube, es ging uns allen so, wir hätten auch erstmal ein paar mehr nominieren können für diese 15er-Liste.
Oder? Ja, wobei, und wir waren sehr, sehr glücklich mit diesen 15 Personen. Und wir müssen vielleicht auch sagen, diese 15 Personen waren uns am Ende vielleicht sogar ein Tick wichtiger als die 3 Preisträger. Wir dachten, es ist schön, wirklich schöne Shortlists zu haben und wichtig, schöne Shortlists zu haben. Wer am Ende gewinnt, das ist für denjenigen oder diejenige natürlich schon enorm wichtig. Aber wir haben uns eigentlich, waren uns sehr, sehr überraschend einig für solche Juryversammlungen über die Qualität insgesamt, ja.
Ja, Bücher fühlen sich ja am wohlsten in Gemeinschaft anderer Bücher. Und ein Vorschlag ist diese 15er-Liste, eine Gemeinschaft der Saison sozusagen herzustellen, der Neuerscheinung. Eine Gemeinschaft, die auch über die Kategorien hinausgeht. Wenn man schaut, wird man finden, dass aus den Nominierten in der Belletristik einige Verwandtschaft zu Sachbüchern oder auch zu Übersetzung und Kontraste unterhalten. Und wir wünschen all den Autorinnen und Autoren, viele Leser, herzlichen Glückwunsch an die Preisträger. Schade, dass wir nicht in der Glashalle sein können.
Aber wie geht das überhaupt? Jetzt haben Sie schon begeistert von den 15 Nominierten gesprochen, aber wie geht es überhaupt, diesen Bücherberg von Hunderten von Titeln überhaupt erstmal abzutragen?
Ja, natürlich, wir teilen das Feld ein wenig auf. Ja. Es gibt 2 Leute, die sind etwas mehr für die Übersetzung zuständig, lesen natürlich auch alles andere, aber es gibt so Schwerpunkte und es macht die Arbeit natürlich leicht. Wir sortieren dann etwas vor und das geht natürlich auch nur, weil wir uns in der Jury relativ vertrauen. Ja. Wir kennen uns, wir wissen um die Vorlieben, Stärken, vielleicht auch Schwächen der anderen. Und so wird man dann irgendwie damit fertig. Aber ein bisschen eine Qual, liebe Wiebke, ist es doch schon auch.
Es ist vor allen Dingen, das hast du richtig gesagt, es ist Reden, Reden, Reden. Juryarbeit ist vor allen Dingen, es ist Lesen und dann Reden, Mailen, Telefonieren, sich treffen. Das ist ganz das Intensivste eigentlich daran.
Ja. Ich meine, trotzdem hat man ja, erstmal sitzt man zu Hause und hat einen Stapel von Büchern. Gleichzeitig ist man ja verpflichtet, auch gegenüber den Autoren und gegenüber dieser Verantwortung, dieser Entscheidung, doch genau zu lesen. Seriöse Literaturkritiker sagen, eigentlich muss man ein Buch zweimal lesen, um es richtig einschätzen zu können. Dafür kann man wahrscheinlich keine Zeit haben. Also es ist doch wahrscheinlich auch eine richtige körperliche Anstrengung sozusagen, hier sich zu verpflichten, also wirklich stundenlang konzentriert zu lesen, ein Buch nach dem anderen, Jens Piski.
Na, was Gescheites kommt ohne Anstrengung selten zustande. Und es ist eine schöne Anstrengung. Wenn andere vor ihren Kekstellern zu Weihnachten sitzen, dann sitzen wir halt mit unseren technischen Geräten und blättern durch PDFs. Das sind ja zunächst viele Neuerscheinungen, physisch noch gar nicht vorhanden. Und dann passiert es immer wieder. Und wenn das nicht passieren würde, müsste man auch aufhören, in der Jury zu arbeiten. Es passiert immer wieder, dass man 10 Seiten liest, 20, und dann denkt, wow, das will ich weiter wissen. Und es sind die Momente, die einen dann tragen über diese Wochen, in denen man in der Tat ein etwas reduziertes Sozialleben hat.
Nach welchen Kriterien entscheiden Sie dann in der Diskussion?
Da ist zunächst die Gelungenheit eines Textes. Früher hätte man gesagt, die Vollkommenheit. Also was ist das Besondere? Welche Qualitäten hat dieser Text? Darüber reden wir. In der Öffentlichkeit wird mit vielen guten Gründen immer geschaut, wie die Autoren zuzuordnen sind. Wo kommen sie her? Sind sie Mann oder Frau? Sind sie älter oder jünger? Wir aber urteilen nicht über Merkmalsbündel in der Jury, sondern wir urteilen über Individuen. Und dann neben der Frage, wie gelungen, wie gut gemacht ist etwas, gibt es natürlich auch, vor allem beim Sachbuch, die Frage, wie relevant ist ein Thema, das da behandelt wird. Ein gutes Sachbuch, ein guter Essay zeichnet sich ja durch die Intelligenz der Fragen aus, die gestellt werden. Und dann gibt es aber, das muss ich gerade für die Kategorie Übersetzung, aber auch für die Kategorie Belletristik in diesem Jahr sagen, immer wieder Titel, wo man denkt, wäre ich gar nicht drauf gekommen, dass man das so machen kann. Wow, großartig.
Naja, und in der Übersetzung ist es natürlich auch so, da haben wir es auf eine Weise besonders schwierig, weil wir hervorragende Übersetzer in Deutschland haben. Und da muss man dann schon ein wenig versuchen, auf den Originaltext zurückzuschließen und zu schauen, welcher Text stellt tatsächlich die größten Herausforderungen. Also wenn jetzt Pieke Birmann gewonnen hat, heißt es natürlich, sie gehört zu den besten Übersetzern, aber sie ist nicht die Beste, weil die anderen sind genauso. Aber sie hatte vielleicht eins der allerschwierigsten Bücher zu übersetzen.
Hatten Sie besondere Leseerlebnisse oder so diese Momente, die gerade Jens Piski beschrieben hat, Wiebke Paromka?
Ja, das hat man natürlich immer wieder, dass man ein Buch aufschlägt und plötzlich total in den Bann gezogen ist und dann fast ein bisschen nervös wird, weil man denkt, oh, ich kann mich jetzt mit diesem Buch natürlich nicht 2 oder 3 oder 4 Tage beschäftigen, so wie ich es gerne machen würde. Und eigentlich würde ich gern nochmal von vorne anfangen zu lesen. Das machen wir jetzt, glaube ich, dann in den nächsten Monaten, dass wir das alles nochmal lesen.
Gab es auch Streit?
Produktive Diskussionen gibt es natürlich immer und natürlich haben wir teilweise unterschiedliche Meinungen, das ist aber ja auch gut so, sonst könnte ja einfach Jens Piski alleine alles entscheiden.
Um Gottes Willen, ja. Das wollen wir nicht. Natürlich gab es Streit. Dadurch entsteht überhaupt erst die Energie, in der man eine vernünftige Entscheidung treffen kann. Nichts ist doch schlimmer als Gleichgültigkeit und dieses alles hinzunehmen.
Auch bei uns hier im Deutschlandfunk Kultur intensiv an unserem ersten Lesart-Messetag. Soeben hatten wir die Ehre und ich die persönliche Freude, die Gewinnerinnen und Gewinner der Preise der Leipziger Buchmesse bekannt zu geben. Weiter im Studio sind Wiebke Paromka, Tobias Lehmkuhl und Jens Piski aus der Jury. Und jetzt haben wir den ersten Preisträger in der Leitung, den Gewinner in der Kategorie Belletristik. Lutz Seiler, guten Tag.
Ja, guten Morgen.
Herzlichen Glückwunsch. Was sagen Sie diesem schönen Preis? Auch am Radio gehört.
Ja, wir sitzen am Frühstückstisch und haben uns sehr gefreut. Also es ist für mich ein wunderbarer Preis, umso schöner, weil er aus meiner Lieblingsstadt Leipzig kommt. Und ich danke allen, die zu diesem Preis beigetragen haben und natürlich meinem wunderbaren Verlag namens Surkamp Verlag, in dem ich seit 20 Jahren zu Hause literarisch zu Hause bin. Ich weiß, dass die Surkampianer jetzt am Radio sitzen, also am Stern 111 genauer gesagt, und und das Public Listening machen. Also ihr Lieben, seid gegrüßt aus Huchelhausen. Und ja, vielen Dank besonders natürlich meine großartige Lektorin Doris Plöschberger.
Und dieses Bild, Herr Seiler, hat uns der Suhrkamp Verlag geschickt auf Instagram und Twitter. Schauen Sie mal nach, überall, wir werden die Bilder dort posten. Alle sind versammelt um Stern 111. Nicht um Ihren Roman, sondern um das Radio. Das ist ja das alte DDR-Radio, das Ihrem Roman den Titel gab. 20 Jahre lang, Herr Seiler, haben Sie als Lyriker geschrieben. Und dann bekamen Sie 2014 für den ersten Roman Crusoe schon den Deutschen Buchpreis. Jetzt knüpfen Sie mit Stern 111 an diesen Erstling an. Der Roman spielt wieder in der DDR zur Wendezeit und dann auch im Westen. Nach dem ersten euphorischen Echo der Kritik, jetzt dieser Preis, man könnte sagen, in mehrfacher Hinsicht lohnt es sich für Sie, diese Geschichten zu erzählen.
Ja, das Schreiben beginnt ja immer irgendwo anders. Man kann eigentlich gar nicht sagen, wo es beginnt. Es ist eine überwältigend unbeantwortbare Frage. Warum schreibt man was? Es ist halt etwas, das man machen muss. Und auch dieser Übergang von der Lyrik zur Prosa war etwas, das irgendwie natürlich war. Eine Zeit lang habe ich mich dagegen gesträubt, wenn die Prosa mit der Lyrik verglichen wurde. Aber heute weiß ich eigentlich, dass so bestimmte Gesetze des Schreibens, also dass man immer wieder auf eine bestimmte Melodie hinaus will, auf bestimmte Rhythmen, dass man eine Syntax baut, um bestimmte musikalische Verläufe im Text drin zu haben, eben auch für die Prosa wichtig sind, dass das im Grunde mein Handwerkszeug ist. Im Grunde ist alles vom Ohr her geschrieben.
Jens Biski möchte, glaube ich, ein Wort an Sie richten.
Ja, herzlichen Glückwunsch, Herr Seiler. Ich will Sie gar nicht mit Fragen behelligen. Sie sollen heute feiern und morgen bitte wieder weiter schreiben. Es ist 1990, glaube ich, ein Gedichtband erschienen, Fluchtfreuden, Bierdurst, dem erste Gedichte von Lutz Seiler vorkamen. Und über diese Zeit erzählt der Roman. Ich möchte nur darauf hinweisen, es ist nicht unbedingt ein zeitgeschichtlicher Roman. Es ist ein Roman über das Aufbrechen. Und er erzählt von mehreren Zeitwenden. Ich finde es, also er beginnt in dem Moment, dass die Mauer gefallen ist, die Nachrichten werden gehört und in einer Familie passiert das Ungeheuerliche, dass die Eltern nicht mehr erwachsen sind, sondern sich in die Welt aufmachen und der Sohn, der, wie es da heißt, die Stellung halten soll, den hält es dann doch nicht so lange in Gera und er fährt mit dem Schigoli nach Berlin. Neben diesen zwei Wänden gibt es aber noch eine interessante Distanz unserer Gegenwart zu diesem Roman. Er spielt wirklich vor digital. Und zwar nicht nur, weil Lutz Seiler ganz großartig Gerüche, Oberflächen, Handlung, Werkzeuge beschreiben kann, sondern weil die ganze Geisteshaltung dieser Helden in dem Roman auch vordigital ist. Da heißt es irgendwie gleich zu Beginn, die Welt war wackelig, anfällig, von fragwürdiger Beschaffenheit, aber reparabel. Und aus diesem Geist heraus, dass man die Welt mit den richtigen Werkzeugen reparieren kann, und das kann mal ein Abstandsmesser, das kann aber auch mal das richtige Wort sein, gehen die in die Welt hinaus und da entstehen, glaube ich, unglaublich komische Szenen auch. Natürlich hat der Roman auch seine ernsten Seiten, aber ich habe ungeheuer häufig schmunzeln müssen.
Finde ich herrlich.
Lutz Seiler, vielen Dank für diese ersten Dankeschön. Worte zum Preis der Leipziger Buchmesse für Ihren Roman Stern 111. Ihnen noch einen wunderschönen Tag.
Ich danke Ihnen.
Und jetzt ist Bettina Hitzer in der Leitung. Sie ist ausgezeichnet worden für das beste Sachbuch. Guten Tag, Frau Hitzer.
Guten Tag.
Und Ihnen auch natürlich unseren herzlichsten Glückwunsch.
Ganz herzlichen Dank.
Haben Sie auch am Radio gesessen und zugehört und dann gedacht, meine Güte?
Ja. Das ist schon ein ganz bedeutsamer und seltsamer Moment, wenn man sieht, wenn man hört und plötzlich seinen Namen hört und man kann es nicht fassen.
Krebs fühlen, eine Emotionsgeschichte des 20. Jahrhunderts, so heißt Ihr Buch. Dieser Preis dürfte für Sie jetzt auch eine besondere Emotionsgeschichte sein, ne? Die jetzt vielleicht auch erst losgeht.
Ja, da haben Sie recht. Das ist auch, ja, es war schon ein sehr skurriler Moment, erst mal am Telefon allein am Schreibtisch zu sitzen oder am Radio und diese Nachricht zu hören und mit seiner Freude erstmal alleine zu sein und dann aber auch ja, so wechselnde Gefühle, Aufregung, auch die Gedanken an die anderen Nominierten, die, glaube ich, auch alle das verdient hätten. Und natürlich vor allen Dingen auch an die, die mich jahrelang unterstützt haben bei der Arbeit an diesem Buch, denen ich ganz viel Dankbarkeit schulde. Und natürlich vor allen Dingen auch meinem Verlag Klett-Cotta.
Wir haben die Würdigung der Jury vorhin gehört, Frau Hitzer. Es ist auch eine Auszeichnung für präzise wissenschaftliche Arbeit, kann man sagen. Ihr Buch ist die überarbeitete Fassung Ihrer Habilitationsschrift als Historikerin. Was hat Sie eigentlich dazu gebracht, als Forscherin diese Krankheit Krebs jetzt als eine Geschichte von Gefühlen zu beschreiben?
Also zunächst mal hatte ich eigentlich ein größeres, also weitergefasstes Projekt vor, wo es, da sollte es um Versehrtheit im 20. Jahrhundert gehen, und Krebs war eine mögliche Perspektive, die ich da untersuchen wollte. Und damit habe ich aber dann ja fast ein bisschen zufällig angefangen und festgestellt, wie komplex das ist. Und dann habe ich eben zur gleichen Zeit diesen emotionshistorischen Ansatz am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung bei Ute Frevert kennengelernt und habe gedacht, das ist eigentlich eine sehr interessante neue Perspektive auf so eine Krankheit, mit der man eben nicht nur die subjektive Erfahrung der Beteiligten, der Patienten, Patientinnen, Ärzte, Ärztinnen, Krankenschwestern, Angehörigen in den Blick nehmen kann, sondern eben auch, wie solche Gefühle Entscheidungen verändern, Entscheidungen mitprägen, auch in Bereichen, die man normalerweise nicht mit Gefühlen direkt in Verbindung bringt, wie in der medizinischen Forschung, in der Gesundheitspolitik, vielleicht auch nicht auf den ersten Blick an Gefühle denkt, und eben sich diesen Zusammenhang genauer anzuschauen.
Jetzt nennen Sie auch Ihr Buch eine Emotionsgeschichte des 20. Jahrhunderts. Was hat sich in diesem 20. Jahrhundert hier so an besonderen Wenden in der Gefühlsgeschichte dieser Krankheit ergeben?
Also ich denke, eine sehr wichtige Wende oder zumindest Entwicklung, die über mehrere Jahre natürlich erfolgt ist, ist schon die Zeit zwischen den frühen 1960ern und den späten 1970ern, in dem doch der Umgang mit Gefühlen sich sehr stark gewandelt hat. Überzeugung, dass man über Gefühle sprechen sollte, und zwar nicht nur im privaten, im intimen Bereich, sondern eben auch therapeutisch sie bearbeiten sollte, auch in der Öffentlichkeit darüber sprechen sollte, politisch Gefühle zum Thema machen sollte. Sie sehen das eben nicht nur bei der Emotionsgeschichte der Krebskrankheit, sondern auch zum Beispiel, wenn Sie die Friedensbewegung sich anschauen. Auch da sind Gefühle, ist über Gefühle viel gesprochen worden und auch bestimmte Gefühle, wie zum Beispiel die Angst, ganz neu bewertet worden. Eben nicht mehr als irrationales Gefühl, als eins, das der Panik gleichkommt, sondern eben als eins, das auch Erkenntnis versprechen kann, weil es auf Gefahren aufmerksam macht. Und damit ist so eine Aufwertung der Gefühle verbunden gewesen, die dann auch gleichzeitig erfolgte in bestimmten Wissenschaften, in der Psychologie, in der kognitiven Psychologie, und da eben das Augenmerk darauf gerichtet wurde, dass Gefühle eben nicht nur irrational sind oder überhaupt nicht irrational sind, sondern eben oft auch verbunden sind mit Rationalität, mit Kognition. Deshalb gab es dann solche Begriffe wie Cogmotion, emotionale Intelligenz und so weiter. Und damit Gefühle im politischen Raum eine andere Bedeutung bekommen haben. Und das kann man eben auch an der Emotionsgeschichte der Krebskrankheit sehr gut nachvollziehen.
Jens Biske wollte auch Sie noch beglückwünschen und er hat auch noch einen Gedanken.
Nein, Gedanken würde ich nicht nennen. Herzlichen Glückwunsch, Frau Hitzer, zu Ihrem Buch und herzlichen Glückwunsch zu dem Preis. Ich wollte noch kurz daran erinnern, dass wir zu siebt in der Jury sitzen und nur drei hier sind, weil die anderen aus vielerlei Gründen nicht können heute. Und ich wollte Sie fragen, Sie hören ungefähr um 1990 auf mit Ihrem Buch. Wie sehen Sie das für die Gegenwart? Gibt es nicht inzwischen so einen leichten emotionalen Imperativ, wenn man eine Krebsdiagnose bekommt, dass einem im Grunde gesagt wird, bearbeite deine Gefühle, nimm sie ernst, und dass man kaum die Möglichkeit hat, wozu es ja gute Gründe gibt, richtig verzweifelt zu sein?
Das ist natürlich, also wir reden hier über sozusagen eine größere gesellschaftliche Entwicklung. Im Einzelfall gibt es natürlich Ärzte und Ärztinnen, Psychoonkologen, die ganz anders damit umgehen. Aber sicherlich gibt es so diese Aufforderung zur Gefühlsarbeit, also sogenannten negativen Gefühle wie eben Angst, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit zu überwinden und in positive Gefühle umzuwandeln, positiv zu denken, auch dadurch Heilung zu befördern. Das ist schon eine sehr starke gesellschaftliche Tendenz, da haben Sie in jedem Fall recht. Und das geht eigentlich auf diese Zeit der 70er Jahre sehr stark auch zurück und hat sich aber weiterentwickelt und ist deutlich dominanter geworden.
Vielen Dank, Bettina Hitzer. Noch einmal herzlichen Glückwunsch. Eine gute Zeit wünschen wir Ihnen, die vermutlich schön turbulent wird. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Vielen Dank.
Und wir begrüßen gleich die nächste Gewinnerin. Am Telefon ist Pieke Biermann. Herzlichen Glückwunsch.
Guten Morgen, danke, 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 danke.
Sie freuen sich wahrscheinlich, haben Sie auch am Radio zugehört?
Ja, klar.
Sie erhalten, Pieke Biermann, den Preis der Leipziger Buchmesse für Ihre Übersetzung des Romans Oreo von Fran Ross, der US-Amerikanerin. Wer Ihre Arbeit kennt, Frau Biermann, der weiß, wie stark Sie auch publizistisch sich um gesellschaftliche Themen, um Geschlechterfragen kümmern, darüber schreiben in Essays und Kritiken. Ich vermute, dass Ihnen dieses Buch von Fran Ross besonders am Herzen gelegen hat, oder?
Aber absolut. Es war eine Amour fou, wenn man so will. Ich wusste überhaupt nichts von dem Buch. Das ist ja schon etwas älter und völlig untergegangen. Also auch in Amerika, wo es geschrieben worden ist, 1974. Ich habe es zufällig entdeckt, weil ich immer den Guardian lese. Übrigens eine sehr empfehlenswerte Zeitung, weil hat einen sehr europäischen Ansatz. Kann man gut brauchen in diesen Zeiten. Da stand eine schöne Rezension und ich habe gedacht, wieso kenne ich dieses Buch nicht? Ich muss das sofort kennen. Das ist ja toll. Habe ich es mir besorgt und ich war nach 3-4 Seiten hin und weg. Also meine ersten Gedanken waren, das ist saukomisch, das ist sauklug und das ist sauschwer zu übersetzen. Aber genau das möchte ich.
Erzählen Sie uns ein bisschen von dem Buch, von der Autorin auch.
Ja, Fran Ross ist relativ früh gestorben, mit 50 an Krebs, war eine selber auch Mixed Race, wie man das im Englischen ja nennt, fälschlicherweise. Also hat eine schwarze Mutter und einen weißen jüdischen Vater gehabt, wie Oreo auch, Christine, die Hauptfigur. Journalistin unter anderem, hat auch mal Sketche für die Richard Pryor Show geschrieben und hat dann diesen Roman geschrieben, ihren aller einzigsten, und hat den mit ihrer Freundin zusammen im Selbstverlag rausgebracht. 1974 ist total untergegangen. Es ist, man kann das eigentlich gar nicht in einem Begriff zusammenfassen. Also es ist ein Genrehopper vom Feinsten. Es ist ein Schelmenroman, es ist Gesellschaftssatire, es ist unglaublich gebildet auch dabei, also was sie alles zitiert und referiert, also wo sie sich drauf bezieht und so. Es ist ein wildes Gemisch aus verschiedensten Sprachen, Idiomatiken, Lekten, also Soziolekten und Dialekten und alles Mögliche. Jiddisch natürlich, schwarzes Englisch, amerikanisches Englisch und so weiter. Und es ist die Geschichte einer jungen Frau, die sich auf die Suche nach ihrem Vater machen muss. Parallel zum Theseus-Mythos.
Wenn Sie jetzt so diese Sprachvielfalt erwähnen, war das besonders schwierig, so für Sie zu übersetzen?
Ja, eigentlich ja. Also, naja, für mich vielleicht gar nicht so schwierig, weil ich mag es, so in verschiedenen Sprachen zu operieren. Ich habe irgendwie ein Faible für Sprachen und gerade für dieses Gemisch aus ganz hoher Sprache und richtig Gossenjargon. Und dann eben auch Jiddisch, das ja wieder andere Untertöne hat und Unterschichten und also ein anderes Gewicht mit reinbringt. Spannend dabei übrigens, amerikanisches Jiddisch ist ein bisschen anders als deutsches Jiddisch. Insofern hatte ich wunderbare Helfer, die mir dabei auch mich aufgeklärt haben. Auch denen nochmal ganz herzlichen Dank an dieser Stelle.
Pieke Biermann, Tobias Lehmkuhl möchte Sie auch grüßen.
Ja, sehr gerne.
Ja, schönen Gruß und ganz, ganz herzlichen Glückwunsch hier von
Dankeschön.
Meiner und von unserer Seite. Allen Jurymitgliedern ging es so bei der Lektüre des Romans, dass Sie, das haben alle berichtet, schallend lachen mussten, immer wieder
auch.
Und ständig.
Ich auch.
Das glaube ich bei der Lektüre, aber wie ist es beim Übersetzen? Das wäre
genau
meine Frage. Ist das wirklich? Ist es nicht eine ganz harte Arbeit, den Humor dieser Fran Ross ebenso humorvoll zu transponieren ins Deutsche?
Das war ja eben das Verrückte. Also man macht ja als Übersetzerin für 7-8 verschiedene Phasen durch, ne?
Ja.
Bin ich noch zu hören oder
war Sie, das? Ja, Sie sind zu hören.
Ja, gut. Und noch in der siebten oder achten Phase habe ich auf jeder dritten, vierten Seite losgelacht. Weil das wirklich, der funktioniert so gut, dieser Witz. Und ich hoffe, ich habe den ja dann anscheinend ganz gut auch rübergekriegt. Definitiv. Was aber auch natürlich die, also Co-Arbeit, Zusammenarbeit mit der größten Lektora von aller Zeiten ist Hella Rese. Wir haben das auch wirklich zusammen gemacht.
Schönen Dank, Pieke Biermann. Selber. Genießen Sie den Tag, den aber Preis. Hallo. Aber hallo, alles Liebe auch von uns. Und damit tschüss und damit geht diese außergewöhnliche erste Lesart-Messestunde zu Ende. Gleich nach den Nachrichten folgt die zweite, unser Messe-Special. Dann wieder wie eben mit starken Frauen zum Thema Frauenlesen. Die Schriftstellerin Marlene Strerowitz, Berit Glanz und Katja Lewiner werden diskutieren, auch dann mit Ihnen hoffentlich, unseren Hörerinnen und Hörern. Sie können anrufen, Ihre Meinung sagen. Die Telefonnummer kommt nachher. Ich bedanke mich jetzt bei Wiebke Poromka, Tobias Lehmkuhl und Jens Biski, toll, dass Sie bei uns waren und dass ich die Umschläge aufmachen durfte, das vergesse ich Ihnen nie.